Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von planetwissen.de heißt es, die Folter wurde bei schweren Fällen von Häresie eingesetzt, und zwar stufenweise. Als erstes zeigte der Scharfrichter die Folterinstrumente. Dadurch wurden schon viele Angeklagte einsichtig und gestanden. Im zweiten Schritt wurde dem Angeklagten Finger, Daumen und Beinschrauben angelegt. Als letztes Mittel setzte man die Streckbank und das Aufziehen ein. Eine Foltermethode, bei der der Angeklagte mit hinter dem Rücken zusammengebundenen Armen an einem Seil nach oben gezogen wurde, was mit entsetzlichen Schmerzen verbunden war. Hatte der Inquisitor das Verhör beendet, beriet er sich mit den anderen Klerikern, insbesondere dem Vertreter des für den Ort zuständigen Bischofs. Das Urteil verkündete er dann öffentlich. Die Strafen richteten sich nach der Schwere des Delikts. Als kleinere Vergehen galten die Anwendung von abergläubischen Zaubersprüchen oder der Verstoß gegen das Fastengebot. In diesem Fall wurden Verwarnungen ausgesprochen. Es konnten Kirchenbußen dafür verhängt werden. Dazu gehörte zum Beispiel das Tragen eines Büßergewands sonntags vor der Kirchentür oder eine kostspielige Pilgerreise. Auspeitschen und Kerkerhaft waren Strafen bei schweren heretischen Vergehen. Die Hinrichtung wurde nur bei schwersten Vergehen verhängt. Wer zum Beispiel die göttliche Natur von Jesus bestritt oder die Existenz von Himmel und Hölle leugnete und dies auch nicht vor dem Gericht zurücknahm, wurde als hartnäckiger, unverbesserlicher Ketzer hingerichtet. Aber auch rückfällige Ketzer endeten auf dem Scheiterhaufen. Auch der Einsatz des Scheiterhaufens diente in den Augen der Kirche letztendlich zur Rettung des Seelenheils. Häresie war in den Augen der Kirche wie eine infektiöse Krankheit anzusehen. Ein Ketzer galt als beschmutzt, er war eine Gefahr für die Allgemeinheit und wenn er hartnäckig blieb, musste verhindert werden, dass alle anderen Menschen ebenfalls beschmutzt wurden und sich sozusagen anstecken. Da sich die Häresie wie eine Infektion verbreitete, musste der Ketzer beseitigt werden, am besten mit Feuer, denn Feuer galt als reinigend und vernichtete alles. Geschwister, dieser Bericht zeigt uns, dass die damalige Kirche Folter eingesetzt hat, wenn etwas nicht mit ihren Prinzipien in Einklang gestanden ist. Und die Bibel verurteilt diese Haltung der früheren und nichtchristlichen Handlungen, die niemals von dem Herrn Jesus gebilligt worden waren. Doch was wir daraus entnehmen können, ist, dass die Heilige Schrift, Neues Testament, sehr wohl lehrt, dass es nur Gott zusteht, Strafen zu verhängen, wenn Menschen sich gegen den Allmächtigen auflehnen. Ich erwähne bewusst das Neue Testament, wenn wir heute das Buch der Offenbarung besprechen. Und heute geht es in der fünften Posaune darum. Aber bevor wir in den Predigtext einsteigen, haben wir letztes Mal die ersten vier Posaunen gesehen, die mit unterschiedlichen Plagen präsentiert wurden. Die erste Posaune hat Feuer und Hagel mit Blut vermischt dargestellt, welche ein Drittel der Bäume verbrannt hat und alles grüne Gras. Die zweite Posaune war der mit Feuer brennende Berg, der ins Meer geworfen wurde und wo ein Drittel der Lebewesen im Meer und ein Drittel der Schiffe zugrunde gegangen ist. Bei der dritten Posaune wurde ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel, auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen geschmissen. Die Folge war, dass der dritte Teil der Gewässer zu Wermut wurde, wo viele Menschen aufgrund der verseuchten Wässer gestorben sind. Und bei der vierten Posaune wurde der dritte Teil des Mondes und der Sonne und der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag und die Nacht für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht zur Verfügung hätte. Schließlich ist dann ein anderer Engel in Erscheinung getreten, der folgendes mit einer lauten Stimme gerufen hat: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Die letzten drei Wehen in den letzten drei Posaunen weisen auf unvermeidbare Folgen, die die Menschheit nicht entkommen kann. Im Gegensatz zu diesen haben die ersten vier Posaunen die Umgebung betroffen, welche einen Einfluss auf das Leben und den Lebensstil der Gottlosen besitzen. Die fünfte und sechste Posaune richten sich direkt an die Menschen und sind besonders ergreifend und dämonisch. Bruce meint dazu: Die Auswirkungen der Sünde des Menschen sind nicht nur in seiner natürlichen Umgebung spürbar. Dieselbe Sünde entfesselt dämonische Kräfte, die der Mensch nicht kontrollieren kann und die ihm immer mehr Leid bringen. Und dieser grundlegende Wandel im Charakter der Visionen von Umweltzerstörungen hin zu den Schrecken der Wehe verbietet die Interpretation, die kommenden zwei Posaunen 5 und 6 als Prophezeiungen aufeinanderfolgender historischer Ereignisse zu interpretieren, da derselbe Wandel in den ersten beiden Wehen zu beobachten ist. Zudem wurde die Ähnlichkeit in der Anordnung der Posaunenvisionen und der Siegelvisionen bereits vermerkt. Doch der Warnruf Wehe, Wehe, Wehe hat bei den Siegeln keine Entsprechung. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren Predigtext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 9, die Verse 1 bis 12, wo es heißt: Und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlunds. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas grünen, noch irgendeinen Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben. Und der Tod wird vor ihnen fliehen. Und die Gestalten der heuschreckenlichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind, und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich. Und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare. Und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Waren. Und Pferde, die zur Schlacht eilen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione und Stacheln, waren in ihren Schwänzen. Und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, 5 Monate lang. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon. Und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das erste Wehe ist vorüber. Siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesem. Die Verse 1 bis 3 schildern uns die Art und Weise der fünften Posaune. Wir sehen nun in Vers 1, dass der fünfte Engel in die Posaune gestoßen hat. Und das Resultat war, dass Johannes einen Stern gesehen hat, der vom Himmel auf die Erde gefallen ist. Nicht, dass es uns entgeht. Denn, dass ein Stern vom Himmel auf die Erde fällt, ist metaphorisch zu verstehen. So wie in der zweiten Posaune geschildert wurde, dass ein mit Feuer brennender Berg in das Meer geworfen wurde. Dennoch sprechen sie für wahre Tatsachen, die das gewünschte Ergebnis im Blicke Gottes bewirken. Aber von was ist hier die Rede? Die übliche Interpretation dieser Stelle wird mit Satan in Verbindung gebracht. Und dabei stützt man sich auf einen alttestamentlichen Hintergrund, wie in Jesaja Kapitel 14, Vers 12, wo es so wiedergegeben wird. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Zudem haben wir auch eine Passage aus dem Neuen Testament, warum man auf diese Argumentation zurückgreift, und zwar vom Herrn Jesus selbst, der es in Lukas 10, 18 so gesagt hat. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Man beachte, dass in den beiden genannten Stellen ein deutlicher Bezug auf ein spezifisches Wesen gemacht wird. Doch in unserem Fall beschreibt Johannes nicht in erster Linie den allgemeinen Fall Satans, weil er rebelliert hat, sondern das Gericht der fünften Posaune bezüglich der Ungläubigen. Mit anderen Worten bezieht sich das Thema auf das kommende Gericht. Es ist das von Gott orchestrierte Urteil, das er konkret veranlasst. Doch kann diese Formulierung des Johannes zur selben Zeit auch eine Anspielung auf Satan sein, der vom Himmel auf die Erde gefallen ist, wie es in Offenbarung 12 zur Geltung kommt, und dem es nun unter göttlicher Befugnis gestattet wird, den Schlund des Abgrunds zu öffnen. Und Sterne bezeichnen auch Geisteswesen in der prophetischen Sprache. Offenbarung Kapitel 1, Vers 20 belegt es so. Die sieben Sterne sind Engel. Eine andere Auslegung meint, dass es sich in diesem Kasus um einen göttlichen Engel handelt. Doch in der Heiligen Schrift werden nur rebellische Wesen als gefallene Geister präsentiert und niemals ein wohlgefälliger Engel Gottes. Zudem zeigt die griechische Konstruktion, dass Johannes nicht den Stern im aktuellen Fallen gesehen hat, sondern als bereits gefallenen Stern. Nochmals, Johannes hat nicht den Stern vom Himmel im akuten Geschehen heruntergefallen gesehen, sondern er war bereits gefallen und auf der Erde präsent. Und das Synonym für gefallener Stern ist gefallener Geist. Zudem beruht diese falsche Annahme, dass es ein Engel Gottes sei, auch daher, dass in Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 ein Engel Gottes den Schlüssel zum Abgrund hat. Aber dort ist er nicht ein gefallener Stern, sondern steigt vom Himmel herab und schließt den Abgrund. Und in der Offenbarung sehen wir, sobald es vom Engel Gottes die Rede ist, dann steigt er vom Himmel herab und wird nicht als gefallener Stern dargestellt. Das ist konsistent. Daher sind solche Einwände willkürlich und entbehren jeder stichhaltigen Logik. Hier ist also mit Sicherheit die Rede von personifizierten Bösen, wo die Beziehung zum Himmel nicht gegeben ist. Und wie Kite richtig bemerkt hat, so schreibt er, es besteht ein himmelweiter Unterschied zwischen diesem gefallenen Geist, der dem Schlüssel gegeben wurde, und dem Engel aus Offenbarung 20, Vers 1, den Johannes mit dem Schlüssel vom Himmel herabkommen sah. Der Unterschied liegt nicht nur darin, dass der eine öffnet und der andere verschließt. Der eine ist ein böser Diener, der mit göttlicher Erlaubnis handelt. Der andere ein guter Diener, der Gottes Willen ausführt. Und was diesen Schlund des Abgrunds betrifft, so gibt es auch unter Menschen die Ansicht, dass es ein real geografischer Ort ist, wie ein Video aus YouTube. Zudem viele jüdische Traditionen berichten von bösen Engeln, die in Verliesen oder Flüssen gefangen gehalten werden und auf ihre Stunde warten, um herauszukommen und Verderben anzurichten. Doch in beiden Fällen ist dies unzulässig, denn es bezeichnet in Wahrheit das Territorium der bösen Geister. Und verdorbene Geister können nicht unter der Erde vergraben werden, aber sich sehr wohl in einem spirituellen Bereich aufhalten. Und das ist auch mit dem Schlund des Abgrunds gemeint. Wohlgemerkt, es ist ein äußerst furchtbarer Ort, wo sogar Dämonen zittern. Vielleicht können sich noch manche von uns an die Geschichte erinnern, wo der Herr Jesus mit einem besessenen Mann zu tun hatte, wo im Anschluss eine Diskussion zwischen dem unreinen Geist und dem Herrn Jesus stattgefunden hat, damit er nicht an diesen Ort befördert wird. Hören wir mal in Lukas 8, die Verse 30 bis 31, wo wir es so hören. Jesus aber fragte ihn und sprach: Wie heißt du? Er sprach: Legion. Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Verpasst mir das nicht, dass in diesem kranken Mann viele Dämonen behausen waren, die die Anwesenheit des Abgrunds, des Schlunds darstellen. Und in unserem Text, also Vers 2, sehen wir in weiterer Folge, dass dieser gefallene Stern den Schlund des Abgrunds geöffnet hat. Und das Resultat war, dass Rauch aus dem Schlund emporgestiegen ist. Der Rauch ist hier kein gewöhnlicher Rauch. Es ist kein Weihrauch, der einen verliehenen Duft besitzt und Gott wohlgefällig ist. Nein, es ist ein Rauch des Gerichts und des Schreckens, wie wir noch in Vers 3 sehen werden. Und die Art und Weise des Rauchs hat einen großen Schmelzofen geglichen. Das bedeutet, dass es keine kleine Menge war, sondern den Charakter eines gewaltigen Einschlags hatte. Man beachte auch, dass der Begriff Schmelzofen das Attribut der gigantischen Hitze besitzt. Es ist also nicht nur eine gewaltige Anzahl von Rauch zu erkennen, sondern ebenso die extreme Feuerbrunst, die dem Rauch einen markanten Typus verleiht. Und das war noch nicht alles, da in Anbetracht der Tatsache die Sonne und die Luft verfinstert wurden. Und wenn man dabei bedenkt, dass die Sonne sich nicht von einem gewöhnlichen Rauch blenden lässt, aber durch solche Umstände eine Verfinsterung zustande kommt, dann muss das ein unvorstellbarer Rauch sein. Die Luft, die der Mensch einatmet, ist in einer Dimension vorhanden, wo Rauch eine gewisse Einschränkung bewirken kann, so wie man es von den Zigaretten kennt. Doch hier ist es nicht auf ein lokales Gebiet begrenzt, sondern umfasst die ganze Luft. Und das impliziert die äußerst drastischen Maßnahmen. In Vers 3 sehen wir auch, was es mit diesem Rauch auf sich hat, denn da erfahren wir, dass Heuschrecken auf der Erde hervorgekommen sind. Ihr Zweck ist es also, auf der Erde in Erscheinung zu treten. Aber was ist genau mit diesen Heuschrecken gemeint? Zunächst einmal erinnert dieses Event an den Exodus, und zwar an die 8. Plage. In 2. Mose Kapitel 10, die Verse 13 bis 15, hören wir jenes. Da streckte Mose seinen Stab über das Land Ägypten aus. Und der Herr ließ einen Ostwind über das Land wehen, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und am Morgen führte der Ostwind die Heuschrecken her. Und die Heuschrecken kamen über das ganze Land Ägypten und ließen sich nieder im ganzen Gebiet von Ägypten. So überaus viele, dass etwas derartiges zuvor niemals gewesen ist, noch künftig sein wird. Denn sie bedeckten die Fläche des gesamten Landes und verfinsterten das Land. Und sie fraßen alle Bodengewächse und alle Baumfrüchte, die vom Hagel übrig geblieben waren, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und an den Feldgewächsen im ganzen Land Ägypten. Was also damals die 8. Plage war, ist die Ähnlichkeit in der 5. Posaune festzustellen. Und die Heuschrecken in der 8. Plage waren tatsächlich reale Tiere. Aber bei uns hat es einen metaphorischen Bezug, da der gefallene Stern den Schlund des Abgrunds öffnet, wo keine physischen Heuschrecken zu finden sind, aber sehr wohl eine dämonische Invasion. die sich in einer äußeren Form präsentiert, wie zum Beispiel höllische Lehren, Einflüsse, Denkweisen, intellektuelle Wahnvorstellungen, also alles, was das wahre Licht Christi in dieser Welt verdunkelt. Adirin wurde den Heuschrecken Vollmacht gegeben. Das ist die delegierte, also übergebende Ermächtigung, die in einem bestimmten Zuständigkeitsbereich wirkt. Und diese Autorisierung ähnelt den Skorpionen, die auf der Erde wirken. In den weiteren Versen 4 bis 6 erfahren wir die Aufgabe der Heuschrecken. In Vers 4 wird ihnen gesagt, dass sie weder das Gras auf der Erde noch irgendetwas grünen oder einem Baum Schaden zufügen sollen. Das letzte Mal haben wir sehen können, dass in der ersten Posaune Feuer und Hagel mit Blut vermischt auf die Erde geworfen wurde und wo der dritte Teil betroffen war. Der Kontrast zu der ersten Posaune ist hier, dass diese Dinge keine bedeutende Rolle spielen, sondern nur die Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Damit sind alle Menschen gemeint, die nicht mit dem Herrn Jesus Christus eine lebendige Beziehung haben. In Exodus 28, Vers 36 wird Aaron befohlen, eine goldene Platte mit einem Siegelgravur auf seiner Stirn zu tragen. Und es hält die Aufschrift Heilige dem Herrn. Die Stirn repräsentiert also die Kennzeichnung Gottes. Die Gegenüberstellung zum Siegel Gottes ist das Malzeichen des Tieres auf der Stirn. Wo wir auch noch dazu kommen, und zwar in Offenbarung Kapitel 13, Vers 16. Unser erster Anwendungspunkt für heute wäre Gottes Dekret der gezielten Mühsal. Wir sehen, dass Gott eine bewusste Pein der Gottlosen beauftragt. Und diese Passage widerspricht allen Zeitgenossen, die den heiligen Gott als liebevoll bezeichnen und seinen Zorn ausklammern. Ja, an dieser Stelle sollte man erkennen, dass der Gott der Heiligen Schrift nicht nur ein streichelnder Herr ist, sondern kein Erbarmen zeigt, wenn es seinem Willen entspricht. Denn er ordnet hier den bewussten Schaden der Ungläubigen an. In Hesekiel 9 finden wir dasselbe Schema, da Gräuel verübt wurden und man nicht davon abgelassen hat. Dort kommt es im Kontext mit dem Götzendienst vor. Lasst uns einen Abschnitt heranziehen, und zwar Hesekiel Kapitel 8, die Verse 9 bis 10. Geh hinein und sieh die schlimmen Gräuel, die sie hier verüben. Da ging ich hinein und schaute und siehe, da waren allerlei Bildnisse von Gewürm und gräulichem Getier, auch allerlei Götzen des Hauses Israel ringsum an die Wand gezeichnet. Und schauen wir uns doch die heutigen Gräuel an. Satan wird durch Hollywood und die Musikindustrie propagiert. In vielen Ländern wird Halloween als ein Tag festgesetzt, wo Leute spiritistische Elemente verkörpern, wie die Fratzen der Finsternis. Die beste Freundin schläft mit dem Partner der Freundin und es ist erschreckend, dass solche Ereignisse weltweit in einem nicht so geringen Maß vorkommen. Oder viele Menschen haben keine Scheu mehr, den anderen hinter den Tisch zu ziehen und Personen in den Ruin zu treiben. Schauen wir doch viele Aktien- und Bitcoin-Protagonisten an, die das Blaue vom Himmel versprechen und Leute in den Abgrund treiben. Vergessen wir nicht, dass wir uns im Jahre 2025 befinden, wo es eine Explosion von Rebellion gibt. Warum haben manche von uns dann ein Problem damit, dass Gott so gewalttätig sein kann, aber keine Schwierigkeit, wenn ein Terrorist ein Kaufhaus sprengen möchte und man ihn davor eliminiert? Ja, warum haben manche von uns eine Erschwernis, wenn der Herr zur Rechenschaft zieht, aber nichts dagegen, wenn ein Mörder hart verurteilt wird? Verstehen wir, Gott kann nicht bei furchtbaren Sünden zuschauen und nichts dagegen unternehmen. Und seien wir dankbar, dass er dementsprechend handelt, auch wenn es mit Qual verbunden ist. Natürlich ist das kein angenehmer Schmerz. Nein, er beinhaltet fatale Konsequenzen, die dem Menschen selbst geschuldet sind. Denn was der Mensch sieht, wird er auch in der Form ernten, wie es sich der Herr gedacht hat. in Hesekiel 9, die Verse 5 bis 6, sehen wir dann die Antwort auf Hesekiel 8. Geht hinter ihm her, durch die Stadt und erwürgt, euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet. Und das Interessante bei uns ist, dass Gott sich Dämonen bedient. Das mag für manche paradox sein, aber ist es nicht. Wir kommen daher zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Gottes Souveränität der gezielten Mühsal. Vielleicht fragen sich manche von euch, wie kann es sein, dass Gott sich mit Dämonen zusammentut, um zu quälen. Das kann für viele sehr verstörend sein und als eine nicht mögliche Angelegenheit betrachtet werden. Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass Dämonen nicht immer Dämonen waren, sondern sie waren herrliche Geschöpfe Gottes, die im Nachhinein abgefallen sind. Judas 1, Vers 6 sagte so, die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen. Das heißt, dass sie von Anfang an Eigentum Gottes waren und jetzt von ihm separiert wurden. Und obwohl diese nicht mehr mit Gott dieselben Gedanken teilen, so können sie nicht ganz autonom reagieren. Zumindest nicht, was den Heilsplan Gottes anbelangt. Deswegen sehen wir auch in Vers 5, dass sie eine strikte Anordnung bekommen, nicht zu töten. Mit anderen Worten können sie nur das tun, was der Herr ihnen gestattet. Aber das betrifft nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Zeitspanne selbst, denn sie haben Macht bekommen, 5 Monate lang zu quälen. Sie können also nicht nur das praktizieren, was Gott ihnen bezüglich des Events erlaubt, sondern auch nur so weit gehen, wie es der Souveräne genehmigt. Lasst es uns anhand einer Illustration anschauen. Stellt euch vor, da gibt es einen Besitzer mit seinem Hund, der sehr aggressiv ist. Der Besitzer des Hundes weiß, dass sein Tier kein normales Verhalten aufzeigt. Dennoch ist er in der Lage, die Situation bestens unter Kontrolle zu haben, sodass sein Hund nicht eigenständig auf Leute losgehen kann. Aber sollte er sich dagegen entscheiden, so könnte er die Distanz, wo seine Bestie verstrickt ist, verlängern, wo dann der Hund imstande wäre, Leute zu attackieren und das würde drastische Folgen haben. Doch er könnte ihn nicht nur zum Angreifen auf die Leute setzen, er könnte auch rechtzeitig in die Tat schreiten, wenn er die Leine zurückzieht. Genauso ist die Hierarchie zwischen Gott und den gefallenen Geistern. Nicht umsonst hat es Luther so beschrieben. Der Teufel ist der Hofhund Gottes und er hängt an einer langen Kette. Und wir kennen das auch von Hiob, wo der Satan vor Gottes Thron tritt und mit dem Herrn diskutiert, der ihm schließlich folgende Anweisungen gegeben hat, und zwar Hiob Kapitel 1, Vers 12. Da sprach der Herr zum Satan, siehe alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Ergänzend sehen wir in Vers 5, dass die Qual der Menschen, die sie erleben, wie die Qual der Skorpione ist, wenn er einen Menschen sticht. Deswegen kommen wir zu unserem dritten und letzten Anwendungspunkt. Der lautet, Gottes Terror der gezielten Mühsal. Ned Doktor berichtet zum Beispiel, dass die Gefährlichkeit der Skorpionstiche meistens bei Erwachsenen mit nur heftigen, brennenden Schmerzen an der Einstichstelle einhergeht, die nach einigen Stunden wieder vergehen. Bei schweren Vergiftungen können Symptome wie Übelkeit und Erbrechen auftreten oder Schweißausbrüche oder Muskelzittern. Und dass dann in Vers 6 aufgezeigt wird, dass die Menschen aufgrund dieser Umstände den Tod suchen, ihn aber nicht finden, ist für sie verheerend. Daneben haben sie sogar das Bedürfnis zu sterben, was von einer fürchterlichen Qual spricht und wo man sich nach einer endgültigen Erlösung sehnt. Aber auch da ist das Resultat ein dramatisches Erlebnis, denn der Tod wird von ihnen fliehen. Charles C. Ellicott drückt es markant aus, wenn er schreibt, wir können uns eine Zeit vorstellen, in der der Tod als süße Erlösung von den quälenden Prüfungen des Lebens angesehen wird. Die Menschen werden ihre Hände nach dem Tod ausstrecken, wie nach einem vollkommenen Befreier. Aber siehe da, der Tod flieht vor ihnen. Es ist eine leidenschaftliche Sehnsucht, wie das Verlangen der Seele nach einem geliebten Menschen. Es gab Zeiten, in denen die Menschen sich so nach dem Tod sehnten, in denen Licht und Leben den Elenden nicht nur wie Spott erschienen und die Menschen sich nach dem Tod sehnen, aber er kommt nicht. Und sie graben immer mehr nach ihm als nach verborgenen Schätzen. Solche Zeiten sind es, die zu Recht als Schreckenherrschaft bezeichnet worden sind. Wir haben bereits angesprochen, wie solche Aktivitäten ausschauen können. Aber lassen wir es uns an einem Muster veranschaulichen, um es besser nachvollziehen zu können. Und vielleicht bist du jemand, der nichts von Gott wissen möchte und hast so eine Erfahrung gemacht, die wir jetzt ansprechen werden. Auf jeden Fall haben viele Ungläubige in der Praxis erlebt, wie vor einigen Jahren eine angebliche Seuche, die von satanischen Kräften gesteuert wurden, ihnen schmerzvolle Qual zubereitet hat. Und sie hat einen massiven Schaden angerichtet in den diversen Bereichen. Wie die psychologische und spirituelle Komponente, was das primäre Ziel Gottes durch die Heuschrecken sind, Depressionen, Burnout, Angst und noch vieles mehr waren zu sehen. Es ist ein Leben in Terror, das Gott ihnen macht. Und nachdem wir uns die Verse 1 bis 3 angesehen haben, welche die Art und Weise der fünften Posaune beschrieben haben, und die Verse 4 bis 6, die die Aufgabe der Heuschrecken gezeigt haben, sehen wir in den Versen 7 bis 11 eine Beschreibung der Wesen der Heuschrecken, die den Terror Gottes der gezielten Mühsal weiter beschreibt. Wir sehen einmal in Vers 7, dass die Gestalten der Heuschrecken Pferden geglichen haben, die zum Kampf gerüstet sind. Das sind also keine Pferde, die bei einem Turnwettbewerb teilnehmen, sondern sie haben eine kämpferische Haltung, die bereit sind, in den Krieg zu ziehen und alles dominieren, was sich ihnen in den Weg stellt. In Jeremia Kapitel 51, Vers 27 sollen die Pferde anrütteln, die borstigen Heuschrecken gleich sind, was auf den alttestamentlichen Bezug hinweist. Und wehe denen, wie es der Engel bereits verkündet hat, die unter ihre Macht Einfluss kommen. Des Weiteren werden Köpfe der Heuschrecken mit goldenen Kronen verglichen. Anders ausgedrückt haben sie eine angemessene und listige Position, die in ihren dämonischen Kampf Einzug findet. Die 24 Ältesten in Offenbarung Kapitel 4, Vers 4 werden selbst mit goldenen Kronen präsentiert, um ihre würdige Stellung hervorzuheben. Und dass ihre Angesichter der menschlichen Angesichter gleichen, heißt nicht, dass sie wahre Weisheit besitzen. In Prediger 8, Vers 1 sehen wir, dass das Angesicht des Menschen von seiner Erkenntnis leuchtet und seine harten Gesichtszüge wandelt. Aber hier haben sie höchstens den Anschein solcher Einsicht, die in Wahrheit in Finsternis der Raffinesse zur Geltung kommen. Und ja, sie kommen auch in menschlichen Lehren zum Ausdruck, welche zerstörerisch und absolut böse sind, die sich kein Blatt vor den Mund nehmen, Gender-Ideologie oder bewusste Abtreibung. In Vers 8 sehen wir auch, dass sie Haare hatten wie Frauenhaare. Und das Gegenteil von Frauenhaare sind Männerhaare. Männerhaare wirken herrisch und Frauenhaare betonen den femininen Aspekt. In 1. Korinther Kapitel 11, Vers 15 wird das Frauenhaar als natürlicher und schöner Schleier beschrieben. Diese Dämonen identifizieren sich also mit einem charmanten und verführerischen Auftreten. Aber sobald sie ihren Mund aufmachen kommen, kommen Zähne einer wilden Bestie hervor, die im selben Vers 8 mit Löwenzähne bezeichnet werden und brachial zerfleischen, was sie in ihren Zähnen bekommen. Und das erinnert uns an Herodes, der eine Frau tanzen sah und ihr die Erlaubnis gegeben hat, sich etwas zu wünschen. Daraufhin ist sie von ihrer verseuchten Mutter angestiftet worden, den Kommen des Johannes zu fordern. In weiterer Folge sehen wir in Vers 9, dass diese Heuschrecken Panzer hatten, die eiserne Panzer geglichen haben. In Jeremia Kapitel 46, Vers 4 heißt es, spannt die Rosse an und sitzt auf. Ihr Reiter tretet an mit den Helmen, macht die Lanzen blank, legt den Panzer um. Sie haben also eine sehr widerstandsfähige Ausrüstung. Das sind eben keine gewöhnlichen Holzschrecken, die man in den Boden stampfen kann, sondern eine stahlharte Armada, an denen man auf harten Widerstand stößt. Ein Widerstand, an dem man verzweifeln kann, als würde das Licht am Ende des Tunnels nie erscheinen. War das auch nicht so, dass bei der zuvor erwähnten Pandemie viele Leute keinen Ausweg gesehen haben? Wie geht es mit dem Job weiter? Was machen wir in der Zukunft? Wie werden wir die kommende Zeit überstehen? Und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Das ist hier kein leichtes Rauschen, wie man es vor dem stehenden Meer kennt. Das Gegenteil ist hier das Fall. Es ist ein fürchterlicher Lärm, der seine Präsenz zum Ausdruck bringt. Man beachte den Charakter der Veranschaulichung, der eine enorme Menge von Kriegswagen mit rennenden Pferden beschreibt. Sie stürmen also unaufhaltsam auf die Beute los und so verhalten sich Dämonen, die sogar den letzten Tropfen Blut eines Menschen saugen, damit er in den Abgrund gestürzt wird, von wo sie selbst kommen. Was für fürchterliche Ungeheuer, Ungeheuer des Abgrunds. Und diese Finsternismächte hatten Schwänze wie Skorpione, die überhaupt nicht harmlos sind, denn bei ihnen sind Stacheln zu finden, die eine extreme Tortur mit sich bringt. Eine Qual, wo man den Tag verfluchen kann, an dem man geboren wurde. Wo man nur noch mehr schwarz sehen kann, wo die Welt vor einem zugrunde gehen würde. Wir haben vorhin Lukas 8, Vers 31 zitiert, wo die Legion der Dämonen vorhanden war. Aber was wir noch nicht erwähnen haben, ist Lukas 8, 29. Und da steht geschrieben, denn der hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt. Und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt. Aber er zerriss die Fesseln und wurde von den Dämonen in die Einöde getrieben. Verpassen wir das nicht, dass der Besessene lange Zeit in der Gewalt des Bösen war. Mit anderen Worten, lassen die Dämonen nicht locker, sondern knechten einen Tag und Nacht. Sie macht dann einen wie Ungeziefer, das ständig an einem nagt. Und wo man den streitenden Wunsch hat, wann hört das endlich auf? Möge doch der Tod eilen, um aus diesem Wahnsinn zu befreit werden. Dagegen sind Horrorfilme nichts, die für einen kurzen Moment Angst und Schrecken verbreiten. Aber man kann sie nach Belieben ausschalten. Aber hier ist es eine blanke Realität, die vor unseren Augen existiert. In weiterer Folge sehen wir in Vers 11, dass diese Dämonen einen König haben, und zwar den König des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Zwei Namen für denselben König, was der Zerstörer bedeutet. Diese Heuschrecken stehen also unter einem König und ihre Attacken sind gezielt und geplant, dass nicht dem Zufall überlassen ist. Absolute und boshafte Präzision ist hier zu erkennen, wie eine Machtinstitution, die geschickt ihre Strippen zieht und für ihr Ziel kämpft, sodass Chaos und Entsetzen ausbricht, bis alle Teile in die Tiefen der Dunkelheit gezogen werden. Doch wer ist dieser Engel? Und man frage sich, worin besteht der Unterschied zu Vers 1, zu dem gefallenen Stern? In Vers 1 liegt der Schwerpunkt darin, dass das personifizierte Böse, der gefallene Stern, Autorität bekommen hat, den Schlund des Abgrunds zu öffnen. Dies ist als Vollzug des Gerichts zu bewerten, wo das Böse freien Lauf bekommt. Hier in Vers 11 wird der Geist des Zerstörers in den Vordergrund gebracht, der seine abscheulichen Streitkräfte führt, welche im Zerstörungsmodus sind. Dieser antichristliche Geist steht im absoluten Widerspruch zu dem Geist Gottes und er bewirkt keine Harmonie, keine Einheit, Spaltung, Furcht und absolutes Verderben. Und es sind keine Phänomene aus vergangenen Zeiten, in denen verborgene und unsichtbare Wesen agieren, sondern sie sind aktueller denn je. Und es wird so lange weitergehen, bis Christus mit Macht und Herrlichkeit erscheint und diesen desaströsen Geist in den Pforten der ewigen Verdammnis befördert. Vers 12. Schließt nun mit der ersten Wehe ab und leitet die beiden folgenden ein. Man beachte, dass die zweite Wehe eine Ergänzung zu der ersten Wehe ist und sich bis zur Wiederkunft hinzieht, die wir dann beim nächsten Mal im Detail besprechen werden. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.